Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das sind ja so Schlagwörter, die man in Frankreich sehr gut kennt. Und was ja gar nicht so schlecht tönt, oder? Aber man kann diese Wörter auch anders verstehen. Man kann zum Beispiel verstehen, ich will machen, was ich will. Und völlig losgelöst von Gottes Leitung oder Autorität. Und dann ist es natürlich schon weniger gut. Und es ist auch unzureichend. Da fehlt zum Beispiel Gerechtigkeit da drin. Oder es fehlt das, was wir lernen können aus einer Geschichte, die wir heute Morgen anschauen miteinander, von David. David wurde gerade König von ganz Israel. Und das heißt, er war der Herrscher. Er konnte nun entscheiden, ob er gerecht oder ungerecht handeln wollte. Und da war zum Beispiel eine Sitte in den Nachbarländern, dass man die gesamte Nachkommenschaft des vorigen Herrschers aus dem Wege räumt, also sie alle umbringt. Wird das David machen? Ich möchte lesen aus 2. Samuel Kapitel 9. Und David sagte, ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, damit ich um Jonathans Willen Barmherzigkeit an ihm erweise? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David. Und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Der König sagte, ist noch jemand vom Haus Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm erweise? Ziba sagte zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagt zum König, siehe, er ist in Lodabar, im Haus Machirs des Sohnes Amiels. Da sandte der König David hin und ließ ihn von Lodabar aus dem Haus Machirs des Sohnes Amiels holen. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans des Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und beugte sich nieder. David sagte, Mephibosheth, er sagte, hier bin ich, dein Knecht. David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will um Jonathans, deines Vaters Willen, Barmherzigkeit an dir erweisen und will dir alle Äcker deines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er fiel nieder und sagte, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich zu einem toten Hund wendest, wie ich es bin? Da rief der König Ziba, den Sohn Sauls, und sagte zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bearbeite ihm nun sein Ackerland, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit es das Brot des Herrn, des Sohnes deines Herrn sei, dass er sich ernähre. Aber Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch das Brot essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Ziba sagt zum König, ganz so, wie mein Herr der König seinem Knecht geboten hat, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth, sagte David, esse an meinem Tisch wie einer der Königssöhne. Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha, und alle, die im Haus Ziba wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs und er war lahm an seinen beiden Füßen. Also die Frage von David, gibt es noch Überlebende im Haus Sauls, ist also zuerst mal alarmierend. Und das sehen wir nämlich im Kapitel 4, Vers 4, wo wir das erste Mal von Mephibosheth lesen. Auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn, der lahm war an den Füßen. Er war 5 Jahre alt, als die Kunde von Saul und Jonathan aus Israel kam. Das heißt, als sie den Krieg verloren haben und das Leben verloren haben. Und seine Amme ihn aufhob und floh. Und während sie eilte und floh, fiel er hin und wurde lahm. Er hieß Mephibosheth. So wurde also Mephibosheth gehbehindert. Genau aus dieser schnellen Flucht mit der Angst verbunden, umgebracht zu werden. Erinnern wir uns kurz, dass Saul unglaublich viel Leid dem David gebracht hat. Da war zum Beispiel jahrelange bittere Verfolgung, viele Mordversuche. Seine Frau Michal wurde ihm weggenommen und so weiter. Die Angst, denke ich, war wirklich begründet. Aber David sagt, damit ich Barmherzigkeit an ihm erweise. Barmherzigkeit. Menschen waren oft vor den Kopf gestoßen, wenn sie mit David lebten, eigentlich genauso wie später mit Jesus Christus auch. Und hier sieht man das, wie David Sauls Familie Gutes tun will. Es ist also nicht eine Ausrottungsstrategie, wenn sie einmal da sind, dann. Nein, es ist Gnade. Gnade ist etwas, was man nicht selber machen kann. Etwas, wo man unzureichend ist. Etwas, wo die Schuld zu groß ist, als dass wir sie je begleichen könnten. Und das schreibt uns ja der Apostel Paulus ganz gut in Kapitel 2 von Epheser, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Es ist so, für die Menschen hier in Frankreich ist es oft so, wenn jemand Priester ist, dann ist das, oder eine Nonne, ein Familiensegen. Das sind Pluspunkte für die Ewigkeit. Genauso wie ein gutes Leben. Die Bibel sagt, wir können nichts zur Rettung beitragen. Der Akzent ist, was hat Gott für mich getan? Und ich nehme das Geschenk im Glauben an. Ohne Werke. Unverdient. Genauso wie Mephibosheth. David hat also erfahren von diesem Mephibosheth, Sohn Jonathans. Und es ist interessant, es steht, er wohnt bei Machir. Machir heißt verkauft. Er war also sowas wie verkauft und wohnt in der Gegend von Lodebar, das heißt ohne Weideland. Mit anderen Worten Wüste. Und zudem ist er gehbehindert. Also unglaublich. Er lebt versteckt, ist auf andere angewiesen, kann keine Karriere machen, keine Chancen auf auf Heilung, hat Angst und vielleicht ist er sogar ein bisschen bitter über seine Amme. Nichts von einem Leben in Fülle und Freude. Er benennt sich ja da selber wie ein toter Hund. Und schließlich ist er also vor dem König und verbeugt sich. Er weiß, es könnten die letzten Momente seines Lebens sein. Und er hört, hab keine Angst. Das ist nur begründet, wenn er Angst hatte. Hab keine Angst, ich will dich mit Barmherzigkeit behandeln. Das ist das Evangelium. Gute Nachricht. Die gilt auch für uns. Wir auch müssen keine Angst mehr haben, weil Gott uns mit Barmherzigkeit begegnen will. Zweitens, Barmherzigkeit leben. Wie David Mephibosheth behandelt, so behandelt uns Gott oder möchte uns so behandeln. Das wissen wir eigentlich. Jetzt gibt es aber viele religiöse Menschen, ob sie katholisch sind, protestantisch, Muslimen oder Evangelikale zum Teil auch. Da hört man klar immer wieder raus, was sie alles tun müssen. Vor einiger Zeit habe ich mit einer Frau diskutiert auf dem Markt und habe ihr erklärt, was es auf sich hat mit einem geschenkten neuen Leben. Und sie sagt, geschenkt? Ich lasse mir nichts schenken. Mephibosheth musste sich alles schenken lassen. Wäre er zum David gekommen, hätte gesagt, hey, ich bin der Sohn Jonathans, ich will wenigstens ein Schloss und 100 Diener. Ich denke, er hat nicht überlebt. David möchte barmherzig sein um Jonathans Willen. Er hat ihm nämlich ein Versprechen gegeben. Und genauso ist Gott uns gnädig um Jesu Willen. Es ist, auch da hat er uns Versprechen gegeben, weil uns unser Sohn, sein Sohn, gerettet hat und gnädig ist. Es gibt keine Rettung außer in ihm. Vergebung und ewiges Leben ebenfalls bekommen wir in Jesus. Weil wir Barmherzigkeit erleben, können auch wir barmherzig sein gegenüber unserem Nächsten um Jesu Willen. Und das zeigt auch, dass wir Barmherzigkeit und Gnade wirklich verstanden haben. Vielleicht gibt es in deinem Leben jemanden, der dir schon lange Jahre das Leben schwer macht. Oder der dir Steine in den Weg legt. So einen richtigen Saul, der dich kritisiert, schlecht macht, zur Seite schiebt, Karriere vielleicht ruiniert hat oder ruiniert oder ruinieren will, gibt es einen Grund, dieser Person barmherzig zu sein? Ja, um Jesu Willen. Es gibt aber so viel Schwieriges, Schweres, was in den Familien, in den Ehen, manchmal leider sogar in Gemeinden erlebt wird. Das ist sehr traurig. Es geht hier nicht darum, jetzt zu sagen, das ignorieren wir, das schweigen wir. Es wäre einfach ein anderes Thema, ich habe jetzt nicht Zeit, darauf einzugehen. Aber es ist so befreiend, wenn wir in unseren Beziehungen Barmherzigkeit leben können. Personen unverdient mit Gnade und Barmherzigkeit begegnen. Lebst du das? Ich denke, es ist Basis für gute Beziehungen, für eine einladende, gesunde Gemeinde. In einem Zitat wird etwas so, das so gesagt, Kritik, Forderung von Veränderung und eine Liste von Verboten, das sind Gnadenmörder. Gleichzeitig merke ich, wie schnell ich in etwas reinrutsche. Ich bin dir gnädig, aber du musst dich so und so verhalten. Und schon ist es keine Gnade mehr. Es geht darum, Barmherzigkeit zu leben, weil wir sie von Gott uns gegenüber erfahren. Und das führt in eine Freiheit, wie der Paulus es sagt im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1. So steht nun in der Freiheit, zu der Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen. Drittens, eingeladen. Mephibosheth ist eingeladen am Königstisch. Hier steht nicht von drei Seiten Auflagen, wie er kommen muss. Er darf kommen, wie er ist. Vielleicht hinkend, schlurfend. Barmherzigkeit Gottes befreit von Angst. Das ist doch etwas Gewaltiges, wenn man angstfrei leben dürfen. Und Jesus sagt das so im Johannes Kapitel 8, Vers 31. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und im Vers 36, und wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Frei durch seine Barmherzigkeit. Frei und eingeladen an seinem Tisch. Er lädt dich ein. Er ist der Gastgeber. Und so wie Gott uns einlädt, so darf die Gemeinde diesen Königstisch widerspiegeln. Er bestimmt die Regeln. Wir dürfen kommen ohne Angst. Ich habe mir dann überlegt, ab welchem Moment ist es kein Königstisch mehr? Ein Grund ist sicher, wenn wir Menschen gefallen müssen. Zum Beispiel Herr und Frau Y. Dann ist es aber der Tisch von Herr und Frau Y. Und dann ist plötzlich Angst da. Eigentlich ist es dann so, da hat ein Eindringling am Königsplatz den Königsplatz eingenommen. Es ist eigentlich ein Sturz. Dann wird natürlich verglichen, kritisiert, eingeschüchtert, Druck gemacht. Mit Drohungen, vielleicht mit bösen Worten wird gearbeitet. Alles nicht mehr sehr königlich. Leider geschieht das in Familien und in Gemeinden manchmal auch, weil die Barmherzigkeit vom Tisch gefegt wurde. Gottes Tischordnung ist Barmherzigkeit. Ich fasse zusammen. Barmherzigkeit für aussichtslose Situationen, für verlorene Menschen, damit sie befreit von der Angst, nicht genügen zu können, sein werden. Lebst du das? Lebst du frei von dieser Angst? Spürt man diese Barmherzigkeit im Umfeld von dir und der Gemeinde? Barmherzigkeit gelebt um Jesu Willen. Wer barmherzig lebt, kann nicht hart und fordernd bleiben. Barmherzigkeit befreit von Rache und Vergelten. Bist du frei? Und ein letztes, lebst du weit vom Königstisch weg? Du bist eingeladen. Nicht, weil du es verdienst. Aus Barmherzigkeit. Und das begeistert. Wenn man am Königstisch, den Königstisch erlebt, dann muss man begeistert sein. Und das dürfen wir leben. Ihr in der Schweiz, ich in Frankreich, andere in Europa und in anderen Ecken in der Welt. Wir dürfen begeistert sein für unseren König. Begeistert über seine große Barmherzigkeit. Und ich wünsche mir, dass diese Begeisterung viel stärker ist als die Angst, auch vor Corona. Und dass sogar die Ausbreitung dieser Begeisterung stärker ist als Corona. Das wünsche ich mir. Einen schönen Sonntag.